Schon einige Male habe ich unsere Hauptstadt Berlin erleben dürfen. Ich werde immer wieder überwältigt von ihrer Größe, diese riesige Stadt, diese internationale Stadt. Und seit 33 Jahren nun auch eine Stadt ohne die trennende Mauer. Das wiedervereinigte Deutschland hat diese Stadt zum Symbol ihrer Hoffnung gemacht. Als Hauptstadt ist Berlin so etwas wie das Herz unserer Nation. Verkörpert sie auch unsere Sehnsucht nach Freiheit, nach Leben? Aus den Zeitungen erfahren wir ja immer wieder, wie bedroht das Leben in Berlin für viele Menschen ist. Hier herrschen auch viel Angst und Gewalt. Mit Großstädten verbinden wir Bilder von Hektik, Stress, Druck, Einsamkeit und sicherlich auch noch vieles mehr. In den 60er und 70er Jahren hat dieses Stadtbild vielen jungen Menschen dazu bewegt, die Städte zu verlassen. Viele haben damals ihren Frieden in Wohngemeinschaften auf alten Bauernhöfen gesucht. Sie wollten die Gefangenschaft der Stadt entkommen. Berlin dagegen wurde zu einem Zufluchtsort für viele Kriegsdienstverweigerer. Auch heute noch empfinden viele, dass das Leben in der Stadt bedrohlich ist. Wohlhabendere Menschen ziehen in den Vororten. Die Innenstädte drohen, Krebszellen der Gewalt zu werden. In der Bildersprache der Offenbarung des Johannes steht am Ende der Weltgeschichte eine Stadt als Gleichnis eines freien Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Welch einen interessanten Kontrast. Aber was müsste geschehen, dass unsere Städte zu Orten des Friedens und der Gerechtigkeit werden könnten? Der Seher Johannes, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, lenkt unsere Gedanken zurück zum Anfang der Schöpfung und dann nach vorne zu ihrer Vollendung. Er weist uns auf Gott hin, unseren Ursprung und gleichzeitig auch unser Ziel. Ich lese uns den von mir gewählten Predigttext aus Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und er sagte zu mir: Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Das ist also das Bild einer Stadt. Sie wird ein paar Verse später genauer geschildert, mit Mauern aus Jaspis, mit Straßen aus Gold, aber einem Gold, das durchscheinend ist wie Glas, mit Toren aus schimmernden Perlen. Sie braucht keine Sonne, denn sie ist selbst voll Licht. Sie braucht keinen Tempel, auch keine Kirche, denn Gott erfüllt sie von einem Ende zum anderen. Sie hat Tore, aber die werden niemals geschlossen, weil niemand diese Stadt bedroht. Ein kristallheller Strom, der den Bewohnern das Leben gibt, fließt mitten durch sie hindurch. Die ewige Stadt, ein Symbol der Vollkommenheit, wie ein Schmuckstück aus Gold und Edelstein, Bilder und Bild einer vollendeten, zum Ziel gelangten Welt. So beschreibt es Jörg Zing. Diese himmlische Stadt wird mit einer Braut verglichen, die zugleich der Begegnungsort mit Gott, dem Schöpfer, ist. Jörg Zing erklärt dazu, dieses Bild von der Stadt mit den goldenen Gassen, so ferne, so jenseitig es scheinen mag, inspirierte merkwürdigerweise seit mehr als 1000 Jahren alle Umstürzler, alle Sozialrevolutionäre des christlichen Abendlandes vom frühen Mittelalter an über die Reformationszeit bis in die Französische Revolution und in den religiösen Sozialismus noch im 20. Jahrhundert. Und er sagt weiter, was wäre das für eine Stadt, in der es keinen Machthaber gibt, außer Gott selbst? Was wäre das für eine Stadt, in der keine Priesterschaft ist und keine Klassen sind und keine Privilegien? Eine Stadt ohne dunkle Winkel, ohne Elendsquartiere, ohne Kerker und Verliese, ohne Verbrechen und ohne Polizei. Was wäre das für eine Stadt, die keine Kontrolleure hätte und keine Wachtposten, in der die Tore Tag und Nacht offen stünden, weil niemand sich vor einem Feind fürchtete, der von draußen hereinkommen könnte, und niemand eingeschlossen wäre, sondern frei aus- und eingehen könnte? Ist sie nicht das Symbol der Überwindung von Herrschaft und Gewalt, von Ungerechtigkeit und Ausbeutung, Angst und Leid der Menschen? Endzitat. Diese Bilder von der Braut und die Stadt verschmelzen in sich und wollen in uns eine Vorstellung wecken, die weit über unser bestehendes Leben hinausführt. Diese Bilder lassen uns für einen Moment die Ewigkeit berühren. Vielleicht verlieren wir die Geduld, uns mit solchen Bildern auseinanderzusetzen. Vielleicht, so könnte man meinen, wäre es doch sinnvoller, unser Verstand einzusetzen und etwas Vernünftiges hier auf Erden zu tun. Das ist wohl auch die Spannung in diesem Text. Die Spannung zwischen dem Traum, die Hoffnung und die Situation, das Leben des Hörers und der Hörerin, unsere Situation. Unsere westlichen Kulturen haben sich für den Verstand entschieden. Die Aufklärung sollte uns endlich von allen Träumen und Jenseitshoffnungen befreien. Angst, so dachte man, gibt es nur dort, wo es Gott und Teufel gibt, Himmel und Hölle, wo also unsichtbare, jenseitige Mächte in diese Welt eingreifen. Da ist die Angst. Also gilt es künftig, auf die klare Vernunft des Menschen zu vertrauen und eine Welt zu schaffen, in der es klar und nicht verworren, wissenschaftlich und nicht religiös zugeht. Und übrigens darin sind sich die Liberalen oder auch die evangelikalen Theologen und Gläubigen eins. Beide erheben die Vernunft auf den höchsten Stand, um ihren Glauben logisch und vernünftig zu erklären und zu formulieren. Aber welche Auswirkungen hat dieser vernünftige Weg für uns und unsere Gesellschaft gehabt? Ist unsere Gesellschaft angstfreier geworden? Erleben wir heute nicht, dass nach dem Sieg der Vernunft die Angst dennoch die Menschen und unsere Städte beherrscht? Gegenwärtig entdecken immer mehr Menschen, dass wir die Vernunft nicht von der Seele des Menschen abspalten können oder sogar dürfen. Johannes, der Schreiber der Offenbarung, will mit diesen Symbolbildern beides ansprechen, die Seele und auch die Vernunft. Die Bilder verkörpern die Sehnsucht unserer Seele, die eben auch das entspricht, wozu der Schöpfer, Gott selbst, uns geschaffen hat. Die Bilder zielen auf eine Vollkommenheit hin, wo wir in einer vollkommenen Beziehung zu Gott leben, dort, wo Gott unser Gott ist und wir seine Söhne und Töchter. Johannes bemüht sich, seinen Zuhörern die Vollendung des Lebens vor Augen zu führen, denn sie werden von den Herrschern und den Mächtigen ihrer Zeit verfolgt und getötet. Johannes will verhindern, dass sie als Verfolgte mit ihrer Vernunft den Kurzschluss vorziehen und glauben, es hat ja alles keinen Sinn. Dieser Text strahlt für mich eine Hoffnung, eine Einladung aus. Der Mensch, der hier geschildert wird, ist zuallererst der geliebte Mensch, den Gott aufnimmt und neu schafft. Diese letzten Bilder der Bibel wollen uns eine Ermutigung sein, in uns eine Hoffnung wecken. Sie wollen unsere Blicke aus der Gefangenschaft unserer heutigen Ängste lösen, damit wir uns nicht dem Ziel Gottes verschließen, sondern vielmehr diese Vollendung des Lebens entgegengehen, mit einer inneren Gelassenheit, mit einer unbändigen Freude. Darum ist es auch heute, am Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, passend, dass wir miteinander das Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl ist auch ein Symbol der versöhnten Gemeinschaft, die ihre Vollendung erst im Jenseits, in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, finden wird. Was wir am Abendmahl feiern, ist nur ein Vorgeschmack von der Herrlichkeit, die uns in Gottes vollkommener Gegenwart an seinem gedeckten Tisch erwartet. Also freuen wir uns auf diese Gemeinschaft miteinander heute. Freuen wir uns auf die Vollendung unserer Hoffnung in der Ewigkeit schon mal im Voraus. Amen. Als Übergang zum Abendmahl singen wir das Lied »Ich bin das Brot, lade euch ein«.